Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Meine Hörerinnen und Hörer, vor allem in der mitteldeutschen Heimat.
Der Deutschlandfunk wird 60. Und so hörte sich das damals an, als Gründungsintendant Hermann Franz Gerhard Starke am 1. Januar 1962 zum Publikum sprach, damals auf Mittelwelle und Langwelle, versteht sich.
Deutschlandfunk lautet der verpflichtende Name der Rundfunkanstalt, die in dieser Stunde zum ersten Male ihr Programm in den Äther schickt, hinüber zu Ihnen, die Sie in Mecklenburg oder Thüringen, in Brandenburg oder im Sächsischen zu Hause sind, Deutsche sämtlich, denen es verwehrt ist, gemeinsam mit uns in Freiheit zu leben.
60 Jahre Deutschlandfunk. Einen Rückblick können wir hier nicht bieten. Dafür ist diese Zeitspanne einfach viel zu lang. Aber wir können reden über den Status quo des Deutschlandfunks, über das, was die Hörerinnen und Hörer interessiert und das, was sie vielleicht interessieren sollte. Wo steht der Sender? Wo geht's hin mit dem Sender? Das wollen wir diskutieren mit einem Intendanten, zwei Hörern und einer Moderatorin. Mein Name ist Brigitte Beetz. 60 Jahre Deutschlandfunk, das ist natürlich ein ziemliches Brett, was wir uns hier vorgenommen haben, hier bei Nachredaktionsschluss, und jeder hört was anderes.
Moin, Rolf Niefend aus Karkensdorf in der Nordheide. Ja, es gibt vier Sendungen, das sind meine Lieblingssendungen. Das ist einmal die Sternzeit mit Dirk Lorenzen, das Kalenderblatt, unheimlich gut, meistens ja geschichtlich sehr gut, dann Forschung aktuell und Wirtschaft am Mittag. Das sind meine Lieblingssendungen.
Hallo, ich bin der Luis Beierbach, ich bin 18-jähriger Student und für mich bedeutet der Deutschlandfunk, auch mal nachmittags mich länger mit einem Podcast auseinanderzusetzen, aber auch schnell mal zur vollen Stunde informiert zu werden oder frühs einen 5- bis 10-minütigen Nachrichtenpodcast zu hören.
Ich bin Stefan Rauer, ich bin der Intendant von Deutschlandradio. Ja, ich höre unsere Programme sehr gerne. Auch den Deutschlandfunk natürlich. Und ich höre den Deutschlandfunk gerne, weil er sehr vielfältig ist, weil er sehr ernsthaft ist und weil er mich häufig überrascht. Und das Letztere, das schätze ich am meisten.
Als ich zum Deutschlandfunk gekommen bin, das ist auch schon ein paar Jährchen her, da wurde ich so ein bisschen bemitleidet von anderen Journalistenkollegen. Da hieß es immer, naja, der Deutschlandfunk, das ist so die vertonte FAZ, ist irgendwie wichtig, aber doch extrem staatstragend und auch extrem trocken. Diese Häme hat sich inzwischen ein wenig gelegt, auch weil ja bei anderen Medien wesentlich schlechtere Arbeitsbedingungen herrschen. Und das hängt natürlich mit dem Medienwandel zusammen, mit dem immeren, aber auch mit dem Ruf, dass der Deutschlandfunk inzwischen auch nicht mehr ganz so verschlafen ist.
Nee, das fand ich eigentlich nicht, dass der Deutschlandfunk verschlafen ist. Er hat eigentlich ausführlich berichtet, auch ging ins Detail. Also ich habe mich die ganzen Jahre, und das sind, ich sag 50 Jahre, die ich Deutschlandfunk gehört habe, habe ich mich also immer gut informiert gefühlt. Das andere, was es eben nicht gibt, da sprachen wir, dass es ganz, ganz wenig Musik gibt. Und wenn, ist es nicht, überhaupt nicht mein Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen, neue Musik. Aber ich habe mich beim, Deutschlandfunk nie als verschlafen empfunden.
Mhm. Herr Beierbach, wenn Sie von Podcasts aus kommen, das ist ja nochmal eine andere Ansprache als das normale Programm. Empfinden Sie das als sehr unterschiedlich?
Tatsächlich, ich kenne die verschlafene Phase, die vielleicht vorher war, noch nicht. Also es gibt ja genügend Instagram-Seiten, wo tagesaktuelles Geschehen ganz gut aufgearbeitet ist. Es gibt Podcasts zu allen möglichen verschiedenen Themen. Und ich glaube, für mich ist es so, ich muss mir einfach das rauspicken, was ich jetzt brauche. Und deswegen, es gibt ein Riesenangebot und ich glaube, mir ist der Deutschlandfunk noch nicht als verschlafen aufgefallen.
Das ist ja eigentlich aber ungewöhnlich, oder? Also das ist ja auch dieses Klischee, dass man sagt, ja, die jungen Leute, die wollen eigentlich nur noch in den sozialen Medien diese kurzen Nachrichten haben.
Bei mir ist es teilweise so situationsbedingt und teilweise interessenbedingt. Also einmal, ich studiere Journalistik. Dementsprechend ist es ganz praktisch, wenn ich mich mit den Medien auseinandersetze. Und dann interessiere ich mich gleichzeitig auch viel. Aber tatsächlich in meiner Freundesgruppe ist es so, die Leute, die ganz verschiedene Sachen machen, konsumieren dann doch auch noch oft die Lokalzeitung, überregionale Zeitungen oder schauen viel ARD oder irgendwelche Talkshows. Das kommt wirklich ganz drauf an, wo man hinschaut. Aber tatsächlich die Mehrheit der Jugend ist eher kontra, was zum Beispiel Zeitungen angeht, weil das einfach, das ist längere Information. Man braucht länger, um da was mitzubekommen.
Welche Rolle spielt denn dann das Hören?
Einige von Freundinnen von mir und Freunden erzählen oft davon, dass sie einfach Podcasts oder Radio hören, während sie irgendwas anderes machen. Man ist natürlich nicht so konzentriert, aber man nimmt die Informationen trotzdem auf. Und das ist ein Riesenvorteil. Also wenn man jetzt was liest, kann man währenddessen nicht sein Mittagessen kochen oder nicht aufräumen. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Vorteil von dem Auditiven.
Geht Ihnen das auch so, Herr Niefind? Sind Sie ein Nebenbeihörer beim Kochen?
Nee, überhaupt nicht. Ja, beim Kochen wird ja mal Musik gehört, aber nicht Deutschlandfunk, weil das eben nicht geht. Kochen mit meiner Frau zusammen machen wir viel, fast jeden Tag. Man ist ja Rentner, ne? Aber das überhaupt nicht. Nein, ich höre also den Deutschlandfunk nur dies eine Mal und nichts anderes. Das ist morgens meistens von 5 bis 9, zwischendurch Frühstück. Dann höre ich meistens also bis 9 Informationen am Morgen. Die höre ich eigentlich von Anfang an. Und dann abends um 11 nochmal, das eher weniger, weil ich dann eigentlich bin früh zu Bett gehe, schlafe ich ein, bin weg. Bekomme aber meistens die Nationalhymnen mit. Das ist noch ein anderes Thema vielleicht, was mir da nicht gefällt. Wenn man die Nachrichten sich anhört, egal wo, ist in diesem Jahr alle gleichgeschaltet. Um Punkt 15 Uhr gibt es alle deutschen 60, 70 Sender, bringen die Nachrichten. Und immer das Gleiche, wenn irgendwie was passiert, fast oft wortgleich von dpa übernommen, gibt es dann die Nachrichten. Und das ist natürlich eine Reizüberflutung.
8 Uhr, die Nachrichten.
9 Uhr, die Nachrichten.
9.30 Uhr.
12.30 Uhr.
0 Uhr, heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Die Nachrichten.
Und wenn man das denn jede halbe Stunde hört oder andere jede Viertelstunde, das ist schon Folter, ehrlich gesagt.
Das heißt, zu viel Nachrichten, sagt Herr Niefind. Herr Beierbach, was sagen Sie? Was würden Sie kritisieren? Was würden Sie gerne anders haben?
Der Deutschlandfunk, die Live-Sendung erreicht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in meinem Freundeskreis, in meinem Kommilitoninnenkreis, wenig junge Hörer. Ich weiß nicht, wie sich das verbessern könnte, aber das wäre vielleicht ein Punkt. Da müsste ich noch mal kurz überlegen.
Aber wenn Sie schon nicht wissen, wie man jüngere Leute erreicht, weiß ich natürlich nicht, was Stefan Raue dafür Pläne hat. Aber Herr Raue, vielleicht schon mal die Frage, zu vielen Nachrichten im Deutschlandfunk, kommen wir da irgendwie raus?
Naja, schlimmer geht's immer. Wir kennen ja auch beispielsweise reine Nachrichtensender, Fernsehen, aber auch im Radio, die alle Viertelstunden in der Art Dauerschleifenprogramm ständig Nachrichten bieten. Da geht's mir übrigens wie Herrn Niefind, kann ich eine halbe Stunde mitmachen, dann habe ich auch das verstanden und dann möchte ich gerne was anderes hören. Aber ansonsten ist dieser regelmäßige Takt, beispielsweise in der Stundenuhr, jede volle Stunde Nachrichten anzubieten, ist etwas Gelerntes für viele Menschen. Und die schalten dann auch ein, wenn sie in der Zwischenzeit nicht Radio gehört haben und nicht dieses Programm gehört haben, um sich kurz zu orientieren, 5 oder 10 Minuten. Das ist ein Wunsch, den wir gerne auch erfüllen, der auch eine große Tradition hat, also seit Entwicklung des Radios eigentlich da ist. Aber solche Fans wie Herr Niefind, die gibt's halt auch selten, die viele Stunden hören. Und da kann ich das Gefühl, dass man praktisch dauernd mit ähnlichen Nachrichten belagert wird, durchaus nachvollziehen. Aber wie gesagt, wir wenden uns ja an ein breites Publikum und viele im Publikum hören dann mal ein paar Minuten und hören dann wieder was anderes oder machen etwas anderes. Ich will nur beitragen, Herr Niefind und ich, wir haben in der ähnlichen Zeit, ein paar Jahren Unterschied, aber ähnlichen Zeit mit dem Radiohören angefangen. Da spielte das Radio im Tagesablauf noch eine ganz starke Rolle. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, hatte ich jeden Abend bei WDR 2 damals bestimmte Sendungen, die habe ich mit großer Regelmäßigkeit gehört, meistens mit einer bestimmten Musikfarbe. Das ist durch die Mobilität und dadurch, dass wir uns ständig alle in der Gegend herumbewegen und dass wir die Smartphones haben und dass wir überall erreichbar sind, hat sich diese Art von Medienkonsum völlig verändert. gerade im Radiobereich. Und das Radio ist einer der großen Nutznießer dieser Mobilität. Denn heute kann ich von überall bestimmte Programme abrufen, kann sie hören. Früher musste man dann eben bis Dienstagabend 20.15 Uhr warten und dann hat man das Tonband angeschmissen, um die Musik aufzuzeichnen, die einem gefiel, und die Sendung mitgeschnitten. Aber das geht heute alles anders. Wir bieten die Audiotheken, die alle Menschen überall erreichen können, über die sie unsere Programme nutzen können. Also es ist eine völlig andere Radionutzung. Und die, und da kommen wir gleich gerade zur Frage von Herrn Beierbach, diese Art von Radio, die erreicht dann auch jüngere Menschen. Dass abends 20 Uhr oder 19 Uhr, jetzt kommt eine Sendung im Radio, das ist etwas, was für 18-, 19-, 20-Jährige, für junge Menschen, Studenten, Auszubildende ein untypisches Verhalten ist. Die haben dann was anderes im Sinne, als vom Radiogerät zu sitzen und zu hören.
Aber es ist ja so ein bisschen wie bei den Zeitungen. Also die Digitalisierung zwingt ja auch das Radio weiterhin aber zweigleisig zu fahren. Das heißt, man muss Programm anbieten für diejenigen, die das noch gewohnt sind, dass sie zum Beispiel zu jeder vollen Stunde Radionachrichten hören. Und man muss aber auch bereitstellen, eben diese digitalen Angebote, die dann eher jünger erreichen. Das ist natürlich eine schwierige Kiste, das auch so hinzukriegen, dass es auch noch bezahlbar ist, oder Herr Raue?
Ja, aber zunächst mal denke ich vom Nutzen her. Also ich nutze beide Wege. Ich höre gerne, gerade wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, höre ich sehr viel Radio. Und ich freue mich auch daran, wie das Programm gebaut ist, welche Sendungen mir angeboten werden, auf welche Themen die Redakteurinnen und Redakteure gekommen sind, welche Überraschungen dieses Programm auch mir bietet, worauf ich nie gekommen wäre, wenn ich gefragt worden wäre, jetzt such dir mal eine Sendung aus. Aber ich höre auch in bestimmten Situationen, wenn ich einen Tipp bekomme oder wenn ich Lust auf ein bestimmtes Thema habe oder wenn ich auch mal Fragen an ein bestimmtes Thema habe, wenn ich Hintergründe erfahren will, dann höre ich auch zu der Zeit, in der ich mir das wünsche, eben diesen Podcast oder diese Sendung mir nochmal an. Also ich glaube, die Menschen sortieren sich nicht so ganz sauber in das eine Lager und das andere. Das fließt und die Menschen machen sich, wie beide Hörer eben besprochen haben. Jeder hat so seinen eigenen Weg, wie er sich medial orientiert. Und da lässt er sich von niemandem reinreden und das ist gut so.
Ich habe vorhin ja auch erzählt, der Deutschlandfunk galt ja mal als extrem elitärer Sender. Und ich würde doch gerne noch mal von Herrn Beierbach wissen, was ihm besonders gefällt am Deutschlandfunk.
Also zum einen, wie schon gesagt, die Auswahl. Ich hatte jetzt kaum andere Podcasts zum Beispiel zur Auswahl zum Thema Geschichte.
Ein hügeliger, schmaler Landstrich,
wo Geschichte aber verständlich und auch angenehm aufgearbeitet wurde. Verkrustet.
In etwa 1000 Meter Höhe.
Deutschlandfunk Nova. Diese Woche in eine Stunde History.
Strategisch wichtig, nicht nur militärisch.
Die Golanhöhen, der Bau der Berliner Mauer, die Völkerwanderung, die Olympischen Spiele. Eine Idee, die immer schon größer war als der Sport allein. Wir schauen in die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen. Eine Stunde History.
In dem Fall, vielleicht ist das Thema elitär, aber wie der Inhalt rübergebracht wurde, war für mich in der 11. Klasse als Schüler nicht elitär, weil sonst hätte ich auch nicht weitergehört. Und dann bei anderen Themen, auch Instagram-Accounts, wenn wir bei den asozialen Medien sind, dann sind da auch Inhalte gut verständlich und knapp aufbereitet. Und für die Leute, die es interessiert, kann es in Podcasts, kann es in Live-Sendungen, kann es in Artikeln drunter unter dem Post oder dann in Links weitergehen. Also auch damit war ich bis jetzt noch nicht konfrontiert, aber ich spreche jetzt halt auch aus der Sicht von einem Student. Ich weiß nicht, wie ich das dann einschätze, wie das andere einschätzen würden.
Das heißt aber dann trotzdem, dass Sie nicht nur die Inhalte gutieren, sondern auch durchaus die spezielle Form der Ansprache, oder? Also Sie reagieren ja durchaus auch auf die Podcasts, weil sie vielleicht ein wenig lockerer präsentiert werden?
Ich denke, das ist ein Hauptpunkt, der für die Podcasts spricht. Natürlich, da kommt es auch wieder auf die Themen an. Politik-Podcasts sind jetzt schon nochmal jetzt für den täglichen Konsum härtere Kost als jetzt die eine Stunde History. Finde ich zumindest persönlich. Also da müssten sich, glaube ich, die Leute mehr überzeugen, jetzt sich wirklich hinzusetzen und und einen Politik-Podcast zu hören. Da kommt es immer auf die Motivation dann drauf an und auch auf das einzelne Thema, denke ich.
Ich frage nur jetzt wirklich aus der Sicht der Radiomacher, denn wir überlegen uns ja durchaus, wie wir Dinge präsentieren. Und da ist ja auch vieles im Schwange, weil wir in den Podcasts zum Beispiel, duzen wir Kollegen uns untereinander. Auf dem Sender machen wir das ja zum Beispiel nicht. Also da ist ja einiges, was sich gerade verändert. Und wir wissen noch gar nicht so richtig, wo es hingehen soll. Herr Rauer, wie sehen Sie das denn eigentlich? Haben Sie da schon so einen Masterplan im Kopf, dass wir vielleicht in 5 Jahren die lineare Verbreitung vielleicht ein bisschen ähnlich haben, wie das jetzt in den Podcasts auch schon passiert, dass man ein wenig lockerer wird? Das heißt ja nicht, dass man unseriöser wird.
Also man muss jetzt zunächst mal sagen, dass der Siegeszug der Podcast für alle überraschend gewesen ist. Das ist ja ohne große Werbung gelaufen. Das, die eine Stunde History, die Herr Beyerbach gerade angesprochen hat, da haben wir keine großen Werbekampagnen für gemacht. Das hat der eine dem anderen weitergesagt. Und ich war selber überrascht, als mein Sohn damit ankam. Ich bin zu Hause nicht als Missionar unterwegs und sage, ihr müsst das und das hören, sondern der kam selbst damit und hatte das gefunden. Oder der Tag, der Podcast aus dem Zeitfunk, die auch Informationen am Morgen machen, ist ein ähnliches Angebot. Und so gibt es viele Podcasts, andere Radiosender, auch der Privatfunker, der Verlage und so weiter, die einen erstaunlichen Siegeszug da vorweisen können. Das ist ein Format, das offensichtlich den Nerv der Zeit trifft. Und jetzt bemühen sich alle, ihre Lehren daraus zu ziehen. Ja, Podcasts werden anders gemacht als eine klassische Radiosendung. Ist möglicherweise persönlicher, direkter, auf Augenhöhe stärker mit den Gesprächspartnern. Der Moderator ist nicht der gewissermaßen Experte, der auf einer anderen Ebene steht und dann mal mit dem Politiker und mal mit dem Wirtschaftsvertreter und mal mit dem Gewerkschaftsvertreter, mit dem Kirchenfürsten redet, sondern der versucht, möglichst viele in ein Gespräch hineinzubringen, auch eine andere Sichtweise mal einzubringen. Unsere Untersuchungen sagen aber, dass die Podcasts und diese Form von neuem Radio sehr attraktiv sind, aber dass das klassische Radio enorme Zuneigung auch weiterhin hat und ganz viele, ganz treue Hörerinnen und Hörer hat, nicht nur ältere, Mittelalte, auch Jüngere, quer durch die Gesellschaft. Und das ist die Aufgabe, die wir im Augenblick haben, das im Gleichgewicht zu halten. Wir müssen ein anständiges Radioprogramm machen, wo sich alle, die uns seit vielen Jahren treu hören, auch wiederfinden und auch das wiederfinden, was sie von uns erwarten. Und wir müssen gleichzeitig Angebote machen, mit denen wir 18-, 19-Jährige wie Herrn Beyerbach auch erreichen und vielleicht auch meinen Sohn und meine Tochter.
Aber es wird sich ja wahrscheinlich durch die Ansprache in den Podcasts dann auch die Ansprache auf dem Sender ändern. So könnte ich mir vorstellen. Also das, was wir heute jetzt hier veranstalten nach Redaktionsschluss, das wird ja auch in einer Kurzfassung auf dem Sender ausgespielt. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, wenn wir Kolleginnen oder Kollegen im Studio mit haben, dass wir uns dann duzen, was wir in den normalen Sendungen zum Beispiel nicht machen.
Ja, ich bin da kein großer Freund davon, aber ich kann das innerhalb des Podcast-Formats verstehen. Das Duzen ist in unserer Kultur, zumindest bei den Generationen, sagen wir mal 25 aufwärts, hat einen Nebenton. Also wenn ich jemanden duze, dann kumpel ich vielleicht mit ihm oder nehme ihn nicht so ganz ernst oder schaue ihn von oben herab oder was auch immer. Es hat ganz viele Möglichkeiten des Duzens. Vielleicht ist es mein Freund oder vielleicht tue ich so, als ob er mein Freund ist. Also was ich damit sagen will, das klingt locker, aber das hat viele Nebenwirkungen. Und ich persönlich bin deswegen kein großer Freund davon. Das Signal Siezen ist für mich ein respektvolles Siezen. Das ist nicht etwas von oben herab, sondern wenn ich jemanden sieze, dann sage ich ihm, du bist eine Person, die ich achte, mit der ich gerne jetzt ein Gespräch führe. Und deswegen ist mir das Siezen so wichtig. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass ich auch zu den Generationen gehöre, die anders aufgewachsen sind.
Wobei wir ja auch nur Menschen duzen, mit denen wir uns dann ohnehin schon mal duzen. Aber Herr Niefind, wie sehen Sie das denn?
Ja, gutes Thema, Herr Rauhe. Sehe ich eigentlich ganz ähnlich, nur bei mir ist es noch anders. Ich war, bevor ich in Rente ging, lange Jahre Fachbereichsleiter, bis zu 60 Mann gehabt, Personalverantwortung. Und ich habe sehr schnell eingeführt, dass Sie, aber mit Vornamen, das habe ich eigentlich von meinem Großvater. der ja, ist lange, lange tot, 88 geboren, der hat immer gesagt, Vorname und Sie, das ist der höchste Grad der Wertschätzung. Und das sehe ich heute noch genauso. Das ist also absolut dieses blöde Du, das ist wie auf dem Bau. Hier, Karl, gib mal einen Hammer her, du blöder Hund oder so. Aber wenn man das per Sie macht, Karl und Sie, hat eine ganz andere Wirkung.
Und wie wirkt das im Radio auf Sie, Herr Niefind?
Ich glaube auch gut. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich kenne ja nur aus meinem, also in meinem Berufsbereich und so weiter. Ich weiß, Helmut Schmidt war ja auch ein ganz großer Sie und Vorname. Nicht Siegfried Lenz. Siegfried, wie geht es Ihnen heute? Das war ja so. Und nein, also ich bin für Vorname und Sie. Finde ich, ist das Beste für mich. Und wie es im Radio wirken würde, weiß ich nicht. Das müssen Sie mal ausprobieren.
Wollen wir aber vielleicht gar nicht. Aber Herr Beyerbach, wie ich weiß, dass gerade junge Menschen extrem pikiert reagieren können, wenn sie den Eindruck haben, dass man zu berufsjugendlich daherkommt. Wie sehen Sie das mit der Ansprache im Deutschlandfunk?
Das ist, glaube ich, eine ganz korrekte Annahme bei jetzt offiziellen Radiosendungen im Deutschlandfunk. Glaube ich, wäre mir beim Hören das Sie auch lieber. Wenn es jetzt ein Podcast ist, der eher in eine freizeitliche Richtung geht, da kann ich absolut nachvollziehen, wenn man das Du benutzt. Und ich glaube, da hört sich es auch besser an, weil man soll ja fast wie an einem Tisch mit den Hosts in dem Fall dann sitzen und beim Radio erfüllt das vielleicht eine andere Funktion. Also das Radio geht einfach nochmal in eine andere Richtung.
Aber kommen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auf die Inhalte oder auf das, für was der Deutschlandfunk vielleicht heute stehen könnte, stehen sollte. Und dazu hören wir uns nochmal einen kleinen O-Ton an von 1962, nochmal vom Gründungsintendanten. Und der klingt so.
Und Sie, meine Hörerinnen und Hörer, haben in mehreren hunderttausend Zuschriften auf dieses Bemühen geantwortet. Aus Briefen mit altvertrauten mitteldeutschen Städte- und Dorfnamen im Poststempel klang eine überwältigende Antwort auf die oftmals skeptisch gestellte Frage, ob die Deutschen sich nicht schon auseinandergelebt oder vielleicht bereits ein getrenntes Staatsbewusstsein angenommen hätten.
Das bezog sich natürlich auf die beiden damals getrennten Teile Deutschlands, aber im Grunde, so hört man und liest man zumindest immer wieder, haben wir ja bis heute eine Spaltung der Gesellschaft. Wir haben Probleme damit, dass viele Menschen nicht mehr miteinander so richtig reden. Wir haben Lügenpresserufer, wir haben eine gewisse Entfremdung zwischen verschiedenen Bevölkerungsteilen. Und wir als Journalistinnen und Journalisten sind vielleicht da auch in der Pflicht, Brücken zu schlagen. Ist das was, womit wir uns vielleicht auch ein bisschen überheben? Ist das ein Auftrag, den der Deutschlandfunk heute noch hat, Herr Raue?
Ja, also in unserer Verfassung, in unserem Staatsvertrag steht immer noch der Integrationsauftrag. Das unterscheidet uns auch von anderen Öffentlich-Rechtlichen. Interessant ist ja, wenn man diesen O-Ton nochmal hört, auch den ersten, den wir heute gehört haben, der zielte nach in die DDR, der zielte nach Mitteldeutschland. Die Menschen sollten angesprochen werden, dass sie das geeinte Deutschland nicht vergessen. Was wir Westdeutsche damals vergessen haben, ist, dass die Erinnerung an ein geeintes Deutschland oder die Perspektive eines geeinten Deutschlands in der eigenen westdeutschen Hälfte genauso lebendig gehalten werden musste. Also der Deutschlandfunk hat sich damals sehr auf ein Zielpublikum zwischen Magdeburg und Cottbus konzentriert. Und hat es vielleicht ein bisschen weniger stark in Richtung westdeutscher Öffentlichkeit betrieben. Und nach 89 haben wir gemerkt, wie weit die beiden Deutschlands auseinandergedriftet waren. Wie wenig viele Westdeutsche, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen, wie wenig viele Westdeutsche von Ostdeutschland wussten. Ich lebe inzwischen in Leipzig, da merke ich, wie wenig viele Ostdeutsche oder Mitteldeutsche von Westdeutschland und westdeutscher Geschichte wissen. Also im Prinzip auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit haben wir noch eine Menge zu tun, was Integration und gegenseitiges Verständnis angeht. Aber das ist schon ein interessanter O-Ton, der damals die Zeit, glaube ich, ganz gut beschreibt.
Und die Zeit eben bei uns, Herr Niefind, wie sehen Sie das?
Ja, eine Anmerkung also zu dem Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten. Ich komme nur aus Lübeck, bin ich aufgewachsen, ganz nah an der Zonengrenze, ne? 7 Kilometer westlich. Man hätte ja auch in der DDR sein können, wenn es anders aufgeteilt worden wäre damals. Aber die Klammer, die der Deutschlandfunk damals, finde ich, gut geschlossen hat, das war eine Sendung, die lief immer sonntags mittags. Ich glaube, die hieß Von mir zu dir.
Von mir zu dir. Wir erfüllen Hörerwünsche. Am Mikrofon Klaus Eckert.
Ja. Das waren Musikwünsche. Sonja hieß die Frau, den Mann weiß ich nicht mehr. Habe ich ganz viel gehört, weil ich einfach da auch die Orte, die genannt wurden im Osten und so weiter, Mitteldeutschland, fand ich irgendwie gut. Und diese Sendung war leider ganz schnell nach der Wende weg. Eigentlich schade, das bedauere ich etwas.
Wobei natürlich auch der Grund für diese Sendung weggefallen war, ja, also diese Schwierigkeiten auch überhaupt zu kommunizieren zwischen Ost und West, oder?
Ja, das ist richtig. Das war natürlich weg. Aber vielleicht aus Nostalgiegründen hätte man vielleicht mal sehen können, was draus wird.
Und vielleicht hätte es einer solchen Brücke noch weiterhin bedurft. Für viele Hörer, die ja, und für viele Menschen in der ehemaligen DDR, die ja plötzlich alleingelassen waren. Und ich glaube, da hätte man noch etwas mehr arbeiten können.
Herr Beierbach, wie würden Sie das sehen, Sie als junger Mensch, der Ost-West-Trennung überhaupt nicht mehr miterlebt hat? Gäbe es trotzdem so eine Art integrativen Auftrag, ein nationales Hörfunkprogramm?
Also, wie es schon der Herr Raue gesagt hat, theoretisch ist es ja noch eine Funktion, die das Deutschlandradio erfüllen sollte. Es richtet sich nicht nur an einer bestimmten Gruppe von Deutschland aus und deswegen finde ich es nicht schlecht, wenn so gesamtgesellschaftliche Sendungen auch weiterhin das Ziel sind, also wo jeder ein bisschen mit einbezogen wird, beziehungsweise die Themen von allen ein bisschen mit einbezogen werden.
Aber wie könnte das denn passieren, überlege ich gerade. Wäre das die Aufgabe von Anrufsendungen? Ich meine, wir versuchen das ja hier in Nachredaktionsschluss ein wenig zu machen, dass man auf Augenhöhe diskutiert, dass man sich wirklich intensiv mit verschiedenen Themen auseinandersetzt. Herr Rau, wohin gehen Ihre Gedanken da, wenn Sie diesen Auftrag nochmal beschreiben?
Wir haben nach 1990 sehr stark auf diesen Einigungsprozess geguckt und sehr stark auf die Befindlichkeiten geschaut und sehr stark aus westdeutscher Position heraus die Dinge beurteilt. Und dann haben wir mal rübergeschaut, in Anführungsstrichen, und das exotisch andere betrachtet und auch besprochen und so weiter und so fort. Man kann sehr viel leisten, indem man die Themen ganz normal mit journalistischen Maßstäben angeht. Aber sie eben nicht immer in Westdeutschland und nicht immer in westdeutschen Großstädten spielen lässt, sondern auch mal schaut, was in anderen Regionen Deutschlands passiert. Und das ist dann auch nicht nur Ost und West, sondern das ist dann auch Nord und Süd. Und das ist dann auch Lübeck. Und das ist dann auch die mittlere Stadt und das ist die Kleinstadt und das ist der Landkreis. Wir haben ja in jedem Bundesland unsere Landeskorrespondenten. Wir haben vor einem Jahr unsere Länderberichterstattung verstärkt, also unsere Ländermagazine auch stärker ins Programm gehoben, um auch Themen aufzugreifen, die in den Regionen eine große Rolle spielen, aber auch in anderen Regionen als interessant empfunden wird. Das ist dann nicht die Region berichtet für die Region, sondern wir berichten aus den Regionen für Regionen, die ganz woanders sind, aber möglicherweise diese Themen auch sehr spannend finden.
Ich frage mich aber, Herr Raue, das ist alles schön und das ist alles richtig, aber es gibt ja immer weniger Orte in dieser Gesellschaft, in der ja man sich darüber verständigt, was wollen wir selber machen. Früher gab es das ja in den Vereinen, in den Gewerkschaften, in den Kirchen. Da gibt es viele Orte, die inzwischen weggefallen sind, wo Menschen intensiv darüber diskutieren, wie soll es mit unserer Gesellschaft weitergehen. Müsse da das Radio nicht vielleicht doch noch auch diese Orte bereitstellen, mehr als das es bisher tut?
Das ist schon wahr, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so ganz pauschalen Annahmen, dass alles auseinanderläuft und keiner mehr miteinander reden will. Wir sitzen hier zu viert zusammen, wir reden auch miteinander. Und wir haben völlig unterschiedliche Werdegänge, völlig unterschiedliche Biografien. Und wir können uns auch etwas erzählen, was den anderen auch interessiert. Und so gibt es viele. Es gibt viele Vereine, ob im Sport, ob in Kultur, Technik, was auch immer. Also die sollte man auch nicht wegreden. Die sind da. Es gibt Strukturen, in denen viele Menschen miteinander reden. Und nicht jeder Stammtisch ist gleich immer extremistisch und haut drauf, sondern am Stammtisch werden auch häufig Dinge besprochen, die viel wichtiger und seriöser sind, als das manchmal im Klischee annimmt. Aber es ist schon richtig, es fehlen manchmal Foren, in denen der Austausch stattfindet. Wir als Deutschlandradio haben vor 3-4 Jahren die Denkfabrik aus der Taufe gehoben. Das ist der Versuch, ein Thema während eines Jahres stark zu machen in den Programmen, aber auch bei Veranstaltungen außerhalb der Funkhäuser. Das ist durch Corona jetzt ein bisschen natürlich kompliziert geworden. Wir mussten viele Veranstaltungen absagen. Wir haben in diesem Jahr auf der Suche nach dem Wir, passt zu unserem Thema. Also was hält uns zusammen? Auf welcher Basis können wir miteinander sprechen, uns austauschen? Wie können wir diskutieren, ohne dann als Feinde auseinanderzugehen? Das sind so die Themen, die uns in diesem Jahr beschäftigt haben. Und im nächsten Jahr werden wir uns über den Begriff der Arbeit damit beschäftigen. Also was ist aus der Arbeit geworden? Warum ist es so, dass viele Menschen den ganzen Tag über arbeiten, aber mit dem Geld, was sie damit verdienen, eigentlich mehr schlecht als recht über die Runden kommen? Das ist ein Thema, was wir im nächsten Jahr wählen. Und das haben die Hörerinnen und Hörer gewählt. Nicht wir, sondern das haben wir zur Auswahl gestellt. Und die Hörerinnen und Hörer haben das mehrheitlich gewählt.
Herr Beyerbach, was sagen Sie denn zu meiner These, dass wir da zu wenig Orte haben und dass wir da vielleicht ja mehr Audioheimat gebrauchen könnten?
Da muss ich jetzt einfach wieder passend zu meinem Alter zurück zu den sozialen Netzwerken kommen. Ich finde, da kann ziemlich gut so ein Austausch stattfinden, sei es durch Umfragen, sei es durch Abstimmungen oder selbst die Kommentarfunktion. Sowas geht einfach gegen früher in ganz vielen Medien noch nicht. Und da kann man so eine Anteilnahme von anderen auch ganz gut stattfinden lassen, finde ich. Und das funktioniert ja, so wie ich das jetzt als Zuschauer, als Zuhörer sehe, auch ganz gut bei ganz vielen Redaktionen, Medien.
Andi Findt, was meinen Sie?
Ja, also jetzt, was uns natürlich alle unheimlich geschädigt hat, das merke ich nun auch und auch meine Frau, das ist Corona und die Einschränkungen, die es da gab. Da ist viel, viel kaputt gegangen. Und ich glaube fast, das wird nie wieder so werden, wie es mal war, dass irgendwie große Treffen nach dem zweiten, nach dem dritten Jahr, wenn so ein Treffen, was jedes Jahr stattfand, seit 40, 50 Jahren, wenn das dann ausfällt, dass das vielleicht gar nicht mehr hochkommt. Und da wäre dann vielleicht das Radio, der Deutschlandfunk, könnte was machen, nur im Moment, ich habe überhaupt keine Vorstellung, was man da machen kann.
Sie haben völlig recht. Es ist wahnsinnig viel zusammengebrochen. Das kann ja jeder in seinem Leben auch nachempfinden. Und wie wir wieder zu einer bestimmten Normalität kommen, das weiß ich auch nicht. Das ist eine Pandemie, für die es keine Lösungsrezepte gab oder keine Gegenrezepte gab. Niemand hat die gehabt. Wir haben alle da so ein bisschen versucht, das Ganze zu bewältigen. Aber da sind wir, so weit sind wir noch lange nicht. Wir müssen das aber hinnehmen und wir müssen gucken, dass wir das Beste daraus machen. Wir als Radio und Radioveranstalter versuchen das natürlich. Aber da sind viele gefragt. Da sind die Vereine, die Organisationen, die Parteien, die Bildungseinrichtungen, Schulen, Hochschulen, alle gefragt. Also das wird eine Riesenkraftanstrengung nach einer Pandemie, wenn es mal einen nachgibt, dann unsere Gesellschaft wieder zusammenzubringen.
Also 2022, der Deutschlandfunk wird 60. Noch, finde ich, wissen wir immer noch nicht so genau, was unsere Hörer gerne hätten, wie es weitergeht. Sie scheinen ja irgendwie ganz zufrieden zu sein. Aber was würden Sie sich denn wünschen, wie es vielleicht weitergehen könnte, Herr Niefind?
Nö, zufrieden bin ich nicht. Ich hab ganz viele Punkte. Ich habe ja auch oft den Deutschlandfunk angeschrieben. Aber es ist bei mir ja eine Hassliebe. Ich will ja weiter in den Deutschlandfunk hören. Aber es sind schon Sachen, da sage ich mir, da kann man was verbessern. Zum Beispiel dieses Entschuldigen bei einigen Sendungen. Wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Dann ist eine Sendung digital übertragen. Da ist mit so einem irre hohen Störabstand, da ist also nichts zu meckern. Aber diese Leute haben eben nicht, die kennen nicht die 60er Jahre auf Mittelwelle. Ich weiß nicht, vielleicht Herr Raue, der kennt noch den, ich glaube, Erwin Behrens, der war Korrespondent in Moskau Anfang der 60er Jahre. Und wenn der dann mal durchkam, abends, Echo des Tages, war eine große Nachrichtensendung.
WDR.
Das war WDR, ja, das und WDR, NDR, ich glaube 19 NDR. Uhr abends beides. Oder so, habe ich immer gehört, auch meine Großeltern, das war unsere Nachrichtensendung. So, und heute, was mich wirklich irritiert und auch stört, das sind diese perfekte Tonqualität. Da denkt man, da läuft ein Gespräch mit dem Thilo Kössler in Washington und da denkt man, nee, wieso, der kann das geht doch gar nicht, der muss neben einem sitzen. So eine perfekte Tonqualität und das ist dann für mich steril und irgendwie nicht mehr ganz authentisch.
Das ist aber eine ungewöhnliche Kritik, ich finde, aber finde ich auch mal schön. Herr Beierbach, was haben Sie denn zu kritisieren und was könnten wir besser machen?
Was ich von anderen Redaktionen mitbekommen habe, dass die teilweise Projekte mit Schulen haben. Ich weiß nicht, ob das Deutschlandradio auch hat, aber ich glaube, da könnte man ganz viel noch erreichen und junge Hörer, Hörerinnen gewinnen, beziehungsweise auch so einen Diskurs herstellen, dass man auch aktiv mit Institutionen, wo halt junge Leute bestimmte Sachen machen oder eben lernen, zusammenarbeitet. Das habe ich mir überlegt, wäre eigentlich wirklich eine super Sache.
Auch weil man vielleicht ein bisschen Verständnis dafür wecken könnte, wie Medien arbeiten und funktionieren, oder?
Genau, also dadurch würde man auch die Produktion von Radio und wie es zu bestimmten Themen kommt, viel transparenter machen. Also dann könnten Schülerinnen und Schüler durch Projekte auch viel besser nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert.
Herr Rauer nickt.
Ja, also ich denke über beide Themen gerade nach. Also das Letztere ist völlig richtig. Es gibt verschiedene Medienprojekte mit Schulen, verschiedene Landesrundfunkanstalten, Mitteldeutscher Rundfunk, bei dem ich viele Jahre gearbeitet habe. Unsere NOVA-Leute, Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch viel mit jüngeren Menschen zusammen. Aber vielleicht muss es man mal stärker systematisieren. Da ist wirklich was dran. Das andere, was Herr Niewind gesagt hat, da muss ich länger drüber nachdenken. Da ist ja richtig, erstmal haben wir ja gestutzt, weil wir natürlich mordsstolz sind, die Kolleginnen und Kollegen, die in der Technik und Produktion arbeiten und wir Redakteurinnen und Redakteure, wenn etwas perfekt rüberkommt. Da ist, glaube ich, auch nichts Falsches dran. Aber die Situation, die Herr Niefind eben beschrieben hat, die führt mich ja, sagen wir mal, in eine andere Richtung. Nämlich, Herr Niefind hat ja gesagt, wenn er Thilo Kössler hört aus Washington oder aus einer bestimmten Situation, dann wirkt das irgendwie komisch, wenn da die Heide brennt, sage ich mal, oder wenn da richtig was los ist und eine amerikanische Präsidentenwahl ist, ein Sturm auf den Capitol Hill stattfindet und aus dem Studio so gar keine Töne kommen, sondern nur der cleane und ruhige Ton des Korrespondenten. Da muss man mal wirklich drüber nachdenken. Ne? Wir orientieren uns als Hörerinnen und Hörer ja an viel mehr als nur an dem gesprochenen Wort, sondern die Töne und die Atmosphäre spielt ja, die Umgebungsgeräusche spielen eine große Rolle und sind oft sehr einprägsam. Also das nehme ich nochmal auf. Da muss ich noch länger drüber nachdenken, Herr Niefeld. Da danke ich Ihnen sehr.
Und ich finde das ja auch. Und ich finde das ja auch interessant, denn das ist ja das, was uns als Podcast-Macher dann immer gesagt wird, dass wir da möglichst authentisch sein sollen, dass wir auch Fehler drin lassen sollen, dass wir auch ein bisschen zeigen sollen, ja, hier ist gerade Leben im Studio, dann fällt auch vielleicht mal einer vom Stuhl. ja, Herr Rauen winkt allerdings auch wieder ein bisschen ab, das ist ihm dann wieder zu viel. Aber ich frage mich dann doch, im Grunde kommen wir dann vielleicht über die Podcastisierung dann schon wieder zurück zum guten alten Radio, wie es Herr Niefind doch eigentlich möchte, oder? Also eben nicht mehr so clean, so back to the roots.
Wissen Sie, was mir gerade eingefallen ist? Also ich rauche seit 1985 nicht mehr und ich bin stolz darauf. Aber was mir gerade einfiel war, dass viele Sendungen, die sich mir eingeprägt haben aus meiner jüngeren Jugendzeit, mit Rauchen zu tun hatten. Da saßen kluge Menschen in einem Studio vor der Kamera und haben geredet miteinander und haben geraucht. Und je nachdem, wie die geraucht haben und welche Qualmwolken gemacht haben, entsprach das oder korrespondierte auch mit dem Erregungszustand im Studio oder mit der Aufregung oder mit der Beruhigung wieder oder machte eine kurze Pause. Also was ich damit sagen will, ist, wir als Medienleute vermitteln eben nicht nur unsere gesprochenen Worte und unsere Signale, sondern wir vermitteln viel beim Fernsehen. Welche Krawatte hat er an? Welchen Gesichtsausdruck hat er beim Hörfunk? Mit welchem Ton sprechen wir? Sprechen wir zugespitzt oder sprechen wir ein bisschen ruhiger und voller? Und so muss man vielleicht auch darauf achten, dass gerade unsere Podcasts eben mehr von dieser Atmosphäre auch anfangen. Also nicht mehr rauchen anfangen, bitte, aber das schoss mir nur in den Kopf.
Und das war nach Redaktionsschluss. Wir haben heute geredet über 60 Jahre Deutschlandfunk, über das, was diesen Sender ausmacht und über das, was ihn ausmachen sollte, wo es vielleicht hingehen wird und vielleicht hingehen sollte. Und das haben wir getan mit unseren Hörern Rolf Niefind und mit Louis Beyerbach. Sparringspartner war Deutschlandfunk-Intendant Stefan Raue. Mein Name ist Brigitte Beetz und ganz zum Schluss ist uns bei dieser Produktion noch ein O-Ton in die Hände gefallen, und zwar von Friedrich Schorlemmer, dem bekannten DDR-Bürgerrechtler und Theologen. Und ja, das, was er sagt, viel Lob ist dabei und zugleich auch Ansporn möglicherweise für die nächsten 60 Jahre.
Der Deutschlandfunk war eine der wirklich lebendigen Brücken im geteilten Deutschland. Und er hat dadurch zur Wiedervereinigung beigetragen, dass er uns ein gutes Bild von dem Land, dem Teilland gab, in dem wir nicht leben konnten und in das wir nur ganz selten konnten. Wir hatten ein durchaus kritisches Bild von der Bundesrepublik. Also insofern war der Deutschlandfunk nie ein Sender, der uns irgendetwas auch für die Bundesrepublik vorgemacht hat. Aber er hat eine Sehnsucht danach erhalten, in der Demokratie zu leben.